Wir kommen jetzt heute zum letzten Abschnitt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13 bis 21. Und ich möchte diesen Abschnitt in drei Tunwörter einteilen, damit man sich's besser merken kann. Und diese drei Wörtlein heißen Wissen, Beten und Bewahrt sein. Wissen, Beten und Bewahrt sein. Das sind die drei Stichworte und das sind auch die drei Abschnitte. Ich lese als ersten Abschnitt den Vers 13 vor, den wir bereits gesehen haben als Geburtstagsvers für die Verena. 1. Johannes 5, Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ja, zum Thema Wissen, 1. Johannes 5, Vers 13. Wir leben ja in einer Gesellschaft, das hat jetzt der Clemens so nett gesagt, als er nachgeschaut hat, dass ihm das irgendwie Wissen und Gefühl, das ist irgendwie eine Kombination, die ihm nicht so gefallen hat. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sagt, also ich spür's, ich fühl's und es spricht mich an. Nur auf dieser Ebene des Spürens und Fühlens, sagen wir, ist etwas real. Nur wenn ich spüle und wenn es so mich anspricht. Und das ist die heutige Ebene der Wirklichkeitswahrnehmung. Und demgegenüber sagt unser Vers hier, ihr dürft wissen, dass ihr bei Gott angenommen seid, dass ihr ewiges Leben habt und dass ihr in den Himmel kommt. Das ist nicht auf dieser Ebene des nur Spürens und Fühlens. Es ist mehr. Es sind Fakten. Wenn man die Verena sagt, wenn man die Verena fragt, bist du am 13. November geboren? Und wenn sie dann sagt, ich bin mir nicht sicher, ich spüre es heute nicht so, ich fühle es nicht wirklich, dann sagt man, hallo, das ist ein Fakt. An dem Tag bist du geboren, das ist eine Tatsache. Frag deine Mama, frag deinen Vater, frag und so. Das ist so. Und so ist es auch mit dem Wissen, dass wir bei Gott angenommen sind. Es ist ein Wissen aufgrund von Fakten, weil Gottes Wort es uns sagt. Dies habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Hier dieser Vers ist einerseits eine Zusammenfassung des ganzen ersten Johannesbriefes, weil der Johannes hier sagt, dies habe ich euch geschrieben, die ganzen fünf Kapitel habe ich euch geschrieben, damit ihr in der Gewissheit des Glaubens fester werdet. Interessanterweise ist im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 31, eine ähnliche Formulierung, wo der Johannes sagt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also hier fasst er den Johannes, das Evangelium zusammen und sagt, ich habe das ganze Evangelium geschrieben, damit ihr glaubt und gerettet werdet. Und das Johannesbrief sagt, habe ich geschrieben, damit ihr beim Glauben und gerettet werden Gewissheit habt. Das ist die Hauptsache. Und was ist Gewissheit? Da habt ihr ja auch schon die halbe Predigt vorweggenommen in euren Aussagen und Zeugnissen. Ich möchte da nur noch ein Zitat von einem Herrn Pfarrer aus England bringen, der hieß Thomas Brooks. Er ist ein bekannter puritanischer Pfarrer und der hat im Jahre 1654 geschrieben, die Gewissheit, also die Gewissheit der Gläubigen, ist die Arche des Gläubigen, in der er wie Noah sitzt, ruhig und still, inmitten aller Ablenkungen und Zerstörungen, Aufregungen und Verwirrungen. Die Gewissheit ist die Arche des Gläubigen. Der Noah saß in der Arche und die ganze Welt ist untergegangen. Und er war geschützt und sicher. Und so sind wir geschützt in dieser Gewissheit des Glaubens. Diese Gewissheit des Glaubens kommt nicht aus uns. Die besteht auch nicht in uns, sondern sie wird uns vom Geist Gottes zugesagt. Römer 8, Vers 16, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also von Gottes Geist zugesagt und von Gottes Wort zugesagt. Hier in diesem Vers, aber auch zum Beispiel Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also das Wort Gottes, der Geist Gottes, gibt Zeugnis. Es kommt außerhalb von uns auf uns zu, diese Gewissheit, die Annahme. Also nimm Gott beim Wort. Schaue nicht auf dich selbst, auf dein Versagen, auf deine Gefühle, sondern schaue auf Jesus, auf sein Wort. Manchmal, wenn ein Gläubiger da an dieser Stelle immer wieder vielleicht angefochten ist, kann es auch nötig sein, ein klares Zeugnis für Jesus zu geben. Weil in Römer Kapitel 10, Vers 10 heißt es, wer mit dem Herzen glaubt, und wer ist selig, wer mit dem Munde bekennt. Also mit dem Herzen glauben, aber auch Jesus öffentlich bekennen. Das ist auch wichtig, es gehört ja auch zu unserem Glauben dazu. Also, das ist der erste Vers, das erste Thema, wir dürfen gewiss sein, wie der Noah in der Arche. Diese Gewissheit ist ein großes Geschenk, ein großes Privileg, denn, das wir haben dürfen. Und übrigens, es regt alle die Menschen unglaublich auf, die sagen, ja, der liebe Gott und so, das kann man doch nicht wissen. Nein, du bist überheblich, dass du jetzt sagst, du kommst in den Himmel, warum denn du und nicht ich und so. Diese ganzen, das ist ein richtiges Ärgernis für viele Menschen, wenn wir sagen, ich habe die Gewissheit, dass Gott mich angenommen hat. Wir haben es nicht, weil wir gut wären, sondern weil Gott das Opfer Jesu ganz angenommen hat und auf dieses Opfer Jesu stützen wir uns. Der zweite Abschnitt ist Vers 14 bis 17. Und in diesem Abschnitt gibt es einen Vers, den hätten wir alle ganz gern nicht in der Bibel. Und bei einer Predigtserie, da ist es ja so, da kommt man unter anderem auch an solchen Versen vorbei, die sehr unbequem oder schwierig zu verstehen sind. Also, jetzt habe ich hoffentlich das Interesse geweckt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. So, das ist jetzt der Abschnitt zum Thema Gebet. Warum sollen wir beten? Erstens, weil wir einen Gott haben, der zuhört. In Psalm 66, Vers 18, nein, das sage ich nachher. Also Gott ist ein Gott, der zuhört. Er schenkt jedem, der zu ihm im Gebet kommt, ungeteilte Aufmerksamkeit. Uns ist es mal so bewusst geworden, als wir von Litauen in die Schweiz kamen, unsere jüngste Tochter ging da ins Bruder-Holz-Schulhaus, sechste oder dritte Klasse, weiß auch nicht mehr genau, circa. Und dann hatte sie in 0, nichts viele Freundinnen da auf dem Bruder-Holz und diese Mädchen kamen alle zu uns. Die wollten alle gerne die Sarah besuchen und bei uns sein. Und dann haben wir uns überlegt, warum ist das so? Und dann haben die Mädchen gesagt, oder die haben auch gesagt, könnten wir nicht unsere Mama eintauschen in deine Mama, Sarah? Weil, und der Punkt war einfach der, die Mama von der Sarah war daheim. Die war available, die war da, die hat zugehört, die hat sich interessiert. Und die anderen Mütter haben mehrheitlich gearbeitet und waren nun mal nicht da. Also das ist der Punkt, ungeteilte Aufmerksamkeit. Das brauchen wir alle. Wir sehnen uns nach jemand, der uns zuhört, wenn wir reden, wenn wir zu ihm reden. Und so heißt es, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Gott ist der Gott, der uns zuhört, der uns ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Wohlgemerkt, Psalm 66, Vers 18 steht, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, hättest du nicht gehört. Also, wenn wir zu Gott kommen im Gebet, aber in Wirklichkeit irgendetwas in der Tasche haben, was wir vor Gott verbergen wollen oder an einer Sünde festhalten und gleichzeitig noch wollen, dass er unser Leben segnet, dann geht das schief, sagt dieser Vers. Aber grundsätzlich, Gott hört zu und es heißt, der Psalm, der Liederdichter sagt, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Wir dürfen im Gebet zu Gott kommen. Er möchte gerne hören. Gott lässt sich gar nicht nehmen, es muss erbeten sein. Gott will ja geben, aber er wartet, bis wir bitten und nehmen. Gott hört zu und ich weiß noch mal, ich hatte mal so eine Kinderstunde geleitet in Bayern und da war die Frage, ja, wie ist das? Hört Gott jedes Gebet? Und jemand hat dann ganz toll geantwortet, sagt ja, Gott sagt entweder ja, nein oder warte. Manchmal gibt Gott das, was wir bitten, sofort und genauso, wie wir es wollen. Das kommt auch vor. Und das kommt auch bei Kindern vor, bei den Eltern, dass die Eltern es sofort geben, gern geben und das führt zu Lob und Dank. Manchmal sagen die Eltern und manchmal sagt auch Gott nein, weil momentan ist es nicht gut für dich, wenn ich dir das jetzt gebe oder überhaupt ist es nicht gut. Das heißt, diese Nein-Antworten, diese unerhörten Gebete sollen uns in ein vertieftes Vertrauen zu Gott führen, weil er ja, siehe Eltern, er weiß besser, was für uns gut ist. Er sieht den ganzen Kontext. Und manchmal sagt Gott, ich gebe es dir, aber jetzt noch nicht. Warte. Also dieses Warten bewirkt Geduld in uns. Und jetzt heißt es hier in diesem Vers 14, und dies ist die Zuversicht, also dies ist das Zutrauen, was wir haben, wenn wir zu Gott kommen. Also grundsätzlich im Blick auf Gebet dürfen wir gute Dinge sein, heißt das. Beten, gute Dinge sein. Gott hört zu, Gott will uns geben, was unser Herz wünscht, Psalm 34. Und nun heißt es, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das heißt, beten nach dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes? In der ganzen Bibel steht der Wille Gottes, aber nun, das sind nun mal 66 Bücher. Und deswegen als Abkürzung, es gibt 4 Verse im Neuen Testament, wo ausdrücklich steht, dies ist der Wille Gottes. Kennt jemand alle 4 Verse auswendig? Wenigstens einen? Ja? Genau, steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Ja? Genau, das ist 1. Timotheus 2, 4. 1. Timotheus, genau. Also erstens, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Das ist der Wille Gottes, dass wir ein reines Leben führen. Also wenn du Probleme hast mit unreinen Gedanken, mit Anfechtungen in diese Richtung, oder dann darfst du beten, Herr, schenke mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, vertrauensvollen Geist. Nicht nur dieses Lied immer so schön nett singen, das ist ja so aus dem Englischen, aber das ist eine eiskalte Bitte, finde ich, um ein reines Herz, besonders für uns Männer in dieser versexten Welt, dass wir ein heiliges Leben führen. Das ist nämlich Gottes Wille. Und in diese Richtung will er uns führen und bewahren. Zweitens, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, 4, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir also beten für Ungläubige, Familienangehörige, Nachbarn, Kollegen, dann wissen wir, dass dieses Gebet im Willen Gottes ist. Da dürfen wir fröhlich und freudig weiterbeten, auch wenn wir schon 5 Jahre beten. Und das mit der Erwählung, wie Gott Menschen erwählt und dann zum Heil bringt, das soll uns dabei nicht stören. Wir kennen uns da nicht aus mit der Erwählung, wir kennen uns nur aus mit dem Beten. Und deswegen sollen wir weiter beten für Menschen, dass sie gerettet werden. Es ist Gottes Wille. Drittens, in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Dankbarkeit ist eine ganz wichtige Sache. Also es gab kürzlich mal eine Schweizer Versicherung, die hat in ihrem großen Homepage und die ganzen Werbedings, da hat sie geschrieben über Dankbarkeit, dass Dankbarkeit so wohltuend sei. Dann dachte ich, ganz gute biblische Richtung hier, diese Versicherung. Also ich sage ja nicht welche. Aber Dankbarkeit macht viel mit uns. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Das gilt immer noch. Dankbarkeit ist wichtig in allen Dingen und eben nicht nur, wenn wir so gerade fühlen. Manchmal fühlen wir gar nichts von Dankbarkeit, aber wir sollen trotzdem Gott danken. Und das Letzte, die letzte Stelle über Wille Gottes ist 1. Petrus 2, Vers 15. Da heißt es, dies ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun die Unwissenheit der törichten Menschen verstopft. Also, oder ein bisschen anders. Also, wenn ihr törichte Menschen um euch habt, komische Menschen, schwierige Charaktere, dann gibt es da einen Willen Gottes, dass wir besonders diesen Menschen wohltun sollen. Das ist der Wille Gottes, es ist ein Lösungsweg in einer schwierigen Situation. Wohltun heißt auch natürlich für sie beten, sie Gott anbefehlen, mit Jesus über sie reden. Das ist der Wille Gottes. Also wir sollen beten in diese vier Richtungen besonders und noch für viele andere Dinge und mit großem Zutrauen Jesus alles hinlegen. Also bei den Kindern, wenn die zu den Eltern kommen und etwas wünschen. Ein Kind überlegt sich erstens mal nicht, ob es sich jetzt so tolle Worte, schöne formelle Worte oder so, das ist völlig wurscht für das Kind. Hauptsache schnell zu der Mutter gehen, zum Vater gehen und sagen, was auf dem Herzen ist. So sollen wir auch beten. Manchmal, wenn jetzt ein Neubekehrter in eine Gemeinde kommt, in einen Gebetskreis, und dann denkt er, ja, ich möchte doch auch noch mitbeten. Und dann hört er lange Gebete, christliche Gebete, formelle, also mit vielen geistlichen Worten. Dann kann es ja auch sein, dass dieser Neubekehrte denkt, oh nein, ich kann ja gar nicht richtig beten. Aber beten ist kindliches Beten. Beten ist vertrauensvolles, einfaches Schreien und Kommen vor den Vater. Also, und kurz beten und von Herzen beten, ja. Und jetzt kommt dieser Vers, wo der Apostel Johannes sagt, wir sollen jetzt für auch Brüder und Schwestern beten, die in Sünde gefallen sind. Also das gibt's ja immer und überall, dass Menschen, die im Glauben angefangen haben, vielleicht weggegangen sind, zuerst vielleicht von der Gemeinde, aber auch von Jesus. Und dann merken wir, dass sie an etwas festhalten, was sie blockiert. Und wir beten für sie. Aber man merkt irgendwie, es geht da gar nicht vorwärts. Und jetzt ist hier diese Stelle, wo es heißt, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Also wir werden aufgefordert, dass unser Gebet den Menschen auch zurückbringt und Jesus ihm wieder das Leben schenkt und in die Gemeinschaft mit Gott und mit der Gemeinde zurückbringt. Aber jetzt ist die Frage, was ist mit der Sünde zum Tode gemeint? Dazu möchte ich kurz drei Dinge sagen. Erstens, wer selbst davon bedrängt ist, dass er sie begangen habe, der darf wissen, dass er sie nicht begangen hat, denn der Heilige Geist tut noch sein Werk der Sündenerkenntnis in ihm. Also wer die Frage mit sich herumträgt, habe ich vielleicht eine Sünde begangen, die nicht vergebbar ist, der darf wissen, es ist nicht so, weil er überhaupt noch diese Frage und dieses Anliegen in sich rumträgt und dass es ihm schwer ist. Weil jemand, der in dieser Sünde zum Tode ist, der hat diese Fragen nicht mehr, der macht sich keine Gedanken mehr. Zweitens, wir Menschen, können sowieso nicht endgültig einen Menschen als Sünder zum Tode erklären. Das kann nur Gott. Wir können nicht ins Herz reinschauen und deswegen sollten wir immer im Gebet für sündige Geschwister bleiben und sie auch mit Gebet und Rat und Liebe umgeben, dass sie wieder zurückkommen. Und ein drittes, es gibt auch hier in diesem Abschnitt keinen biblischen Katalog, also es gibt keine Kennzeichen, woran man jetzt das erkennen könnte, was eine Sünde zum Tode genau beinhaltet. Die Bibel gibt keinen biblischen Katalog an. Von daher sollen wir uns an dieser Frage jetzt auch nicht abarbeiten, sondern wir sollen im Gebet bleiben. Als Zusammenfassung möchte ich den Abraham nennen. Der Abraham hatte in 1. Mose Kapitel 18 diese Begegnung mit den drei Engeln, wo wir wissen, einer der Engel war der Engel des Herrn, wo ich glaube, es war vielleicht Jesus selbst. Und es wird dem Abraham werden zwei Dinge gesagt. Erstens der Sarah, dass sie ein Kind bekommt. Und zweitens, es wird gesagt, dass Gott das Gericht über Sodom und Gomorra bringt. Und Sodom und Gomorra war damals schon äußerst dekadent, gottlos und der Sünde verfallen, so wie fast auch unsere Gesellschaft um uns herum, sind viele Parallelen. Und der Abraham als Gottesmensch, der hat gesehen, dass sein eigener Neffe in Sodom und Gomorra sich diesen großen Versuchungen ausgesetzt hat und er hat sicher auch darum gelitten. Und was macht jetzt der Abraham? Er betet. Er geht in die Fürbitte für Sodom und Gomorra, natürlich im Blick auf seinen Neffen. Und er sagt, Gott, also wenn da jetzt vielleicht 50 Gerechte noch drin sind, dann lass doch bitte die ganze Stadt nicht untergehen, sondern um dieser 50 Gerechten willen. Und er redet und er ringt mit Gott und sagt, lass doch bitte Gnade walten. Und so sollen wir auch sein wie der Abraham. Er betet für die Verlorenen, für die in Sünde Festgefahrenen. Er betet und ringt, sagt, Herr, lass sie doch umkehren und gib noch Gnade vor dem Gericht. Und wir lesen, das Gericht ist gekommen und der Lot wurde gerade noch gerettet. Also wir sollen Fürbitte tun. Und das ist hier der Abschnitt, der uns dazu einlädt und sagt, wenn du betest, dann bete wie ein Kind. Dann mach dir nicht Gedanken, wie du das jetzt formulieren musst. Das ist nicht das Problem. Gott hört zu. Und er möchte gerne helfen. Vielleicht sofort, vielleicht später, vielleicht anders. Aber Jesus ist da und er möchte helfen und Gebete beantworten. Und nun noch ein dritter Abschnitt. Und das ist bewahrt in Christus. Vers 18 bis 21, da steht, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dieser letzte Abschnitt sagt, dass Menschen, die zu Jesus gehören, die wiedergeboren sind, dass sie Bewahrte sind. In einer Welt voller Anfechtungen und Trübsalen und Sünden sind Kinder Gottes bewahrt. In Johannes Kapitel 10 wird uns gesagt, dass Jesus der gute Hirte ist und Schafe sind dumm. Schafe sind grundsätzlich mal dumme Tiere, die laufen hierhin und dorthin, überlegen nichts, aber der Hirte, Jesus ist wie der Hirte und er behütet seine Schafe, er geht nach und bringt das Schaf wieder zurück. Und Jesus ist wie der Hirte, Psalm 23, auch in einem dunklen Tal bist du bei mir. Und das darf uns ermutigen, dass Jesus unser guter Hirte ist. Wir sind bewahrt durch ihn, er beschützt uns, er schaut auf uns. Und ein zweites, wir sind bewahrt in Christus. In Vers 18 steht hier, dass Jesus selbst die Kraft gibt, zur Verfügung stellt, dass wir uns von der Sünde fernhalten können und wollen. Also das ist auch noch so eine Sache. Aber diese Kraft von der Sünde, die uns ständig umgibt und uns umstricken will, dass wir uns da fernhalten wollen, diese Kraft kommt von Jesus, der in uns lebt. Der in uns lebt und wo wir auch durchs Wort Gottes immer wieder neue Kraft schöpfen. Dies ist die Folge von der neuen Geburt. Und durch diese neue Geburt ist uns eine bleibende Beziehung zum Vater und zum Sohn geschenkt. Und ganz am Schluss ist noch der Vers 21. Und das ist jetzt auch nicht so ein freundlicher, netter Briefschluss, wie man sich das wünschen würde, sondern da steht, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dazu möchte ich noch etwas vorlesen. Zum Thema Götzendienst, weil man manchmal denkt, ja, Götzen, das ist von früher und das sind so Statuen und so, das geht mich alles nichts an. Im einfachsten Sinn ist ein Götze alles, was den rechtmäßigen Platz Gottes in unserem Leben einnimmt. Paulus setzt Begehrlichkeit oder Habgier mit Götzendienst gleich. Meine Karriere, mein Streben nach Geld, meine Besitztümer, übermäßige Hingabe an Freizeit und Erholung oder sogar die Tatsache, dass ich eine menschliche Beziehung über meine Beziehung zu Gott stellen, können alle zu Götzen werden. Meinen Intellekt über die Offenbarung Gottes stellen, ist Götzendienst. Jede Woche stundenlang sinnlose oder unmoralische Fernsehsendungen schauen oder stundenlang Computerspiele spielen, während man keine Zeit hat, mit Gott zu verbringen oder ihm zu dienen, ist Götzendienst. Die Wurzel all dessen ist der Götzendienst an sich selbst. Der Götzendiener hat den Thron seines Lebens nicht dem wahren Gott überlassen. Vielmehr will er seinen Willen und seinen Weg und er versucht, Gott zu benutzen, um zu bekommen, was er will. Wenn sein Gott seine Wünsche erfüllt, stellt er ihn zurück ins Regal, bis er das nächste Mal etwas braucht und benutzt ihn dann wieder. Wenn er ihn nicht los wird, sucht er sich einen besseren Gott, der ihm gibt, was er will. Der Götzendiener unterwirft sich nicht dem lebendigen und wahren Gott. Und da hat eben jemand gesagt, ich fürchte, dass sogar viele, die behaupten, wiedergeborene Christen zu sein, nur versuchen, Gott zu benutzen, um Glück oder Frieden oder ein besseres Leben zu bekommen. Wenn dieser Gott Prüfungen bringt, suchen sie sich einen neuen Gott. Das ist Götzendienst. Und deswegen sagt der Johannes hier in dem letzten Vers, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Die Götzen sind sehr real und da versucht jemand, uns von einem lebendigen Beziehung zu Jesus wegzubringen. Aber das ist diese Warnung am Schluss. Wir sind Bewahrte und lasst uns nicht die Augen verschließen vor diesen reellen Gefahren und vor den großen Versuchungen. Jesus hält uns fest. Ich fasse zusammen, wir dürfen wissen, wir gehören zu Jesus. Es ist wie die Arche beim Noah. Wir dürfen beten, mit großer kindlicher Zuversicht zu Gott kommen, auch für Menschen, die sich entfernt haben. Und wir dürfen Bewahrung in Jesus erleben. Er hält uns fest, er öffnet uns die Augen, er führt uns zu sich zurück. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus. Du bist unser guter Hirte. Du bringst uns durch dunkle Täler hindurch. Du nimmst uns an der Hand und deine Geduld ist wunderbar. Ich danke dir auch ganz persönlich, dass wir als Gemeinde gemeinsam dir nachfolgen dürfen, im Dienst, in der Korrektur, im Aufblick zu dir. Lass uns Neues erleben, lass uns mit dir tiefere Erfahrungen machen, lass uns einander eine Hilfe sein in dieser Nachfolge. Danke für die Gewissheit des ewigen Lebens. Amen.